Ich möchte uns einen Psalm lesen, einen Psalm der Hoffnung, den Psalm 126. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude, und die anderen Völker sagten: Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan, und wir waren fröhlich. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie Bäche die Wüste neu beleben. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihren Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Das ist das Wort Gottes nach der Übersetzung Neues Leben. Also ich lese diesen Psalm, als ob das unser Psalm wäre. Obwohl er ja aus einer ganz anderen Zeit kommt und schon uralt ist und eigentlich auch gar nicht für uns gesprochen, sondern für die Israeliten, das erwählte Volk Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass heute auch der Israelsonntag ist, wo man sich besonders daran erinnert. Im strengen Sinne haben sie also das Copyright auf diesem Psalm. Und wenn man nicht gleich von Stehlen sprechen will oder an die GEMA denkt, also diese Gesellschaft, die die Rechte der Künstler verwaltet und ziemlich unfreundlich sein kann, dann müssen wir doch mindestens zugeben, dass wir uns diese Worte geliehen haben. Denn keiner von uns war in Babylon dabei, gefangen. Und dann befreit und nach Jerusalem zurückgekommen. Keiner von uns hat erlebt, wie die Stadtmauer wieder aufgebaut und die Tore eingehängt worden sind. Keiner war bei der Prozession auf der Mauer dabei und hat mitgejubelt in dem Chor, sodass die heidnischen Nachbarn erschrocken gesagt haben: Was ist denn da in Jerusalem los? Keiner von uns war Zeuge der Grundsteinlegung des neuen Tempels und keiner war bei dem ersten Opfer mit dabei. Wir waren alle noch nicht geboren. Und überdies sind wir Deutsche oder mindestens Europäer. Heute ist, glaube ich, kein Iraner da, aber vielleicht Südafrikaner. Wir kennen das nationale Unglück Israels nur aus den Texten der Bibel. Und trotzdem lesen wir diese Texte, als wären sie unsere. Trotzdem sprechen wir sie nach und fühlen uns darin aufgehoben und sind auch irgendwie davon elektrisiert. Woran liegt das? Ich meine, weil wir in den Glauben derer hineinsteigen, die vor uns gelebt und geglaubt und gebetet haben, so wie Kinder einmal in die Schuhe der Erwachsenen steigen und versuchen, darin herumzugehen. Kinder fühlen sich dann groß. Und träumen davon, selbst einmal zu groß, so groß zu sein wie die Eltern. Wir fühlen uns hier zwar nicht groß, wenn wir in die Erfahrungen der anderen steigen und sie nachsprechen, aber es wächst uns eine Kraft zu, die wir sonst nicht hätten. Wir nehmen also teil an den Erfahrungen der anderen, dass Gott tatsächlich hilft. dass er sich an sein Wort gehalten hat und dass er wirklich gerettet hat. Unser Glaube lebt also nicht allein aus dem, was wir erleben, sondern er lebt aus dem, was Generationen von Gläubigen vor uns durchlitten und erfahren haben und geschenkt bekommen haben. Wir haben einen Schatz der Erfahrung, in den wir einsteigen, einen Schatz, der mit uns geht. Deshalb beten wir, als der Herr uns nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Wir speichern damit etwas ganz Wichtiges ab, nämlich das Wissen darüber, dass Gott zuverlässig ist. Wir haben es schon einmal erfahren mit denen, die vor uns gewesen sind. Wir haben erfahren, dass er treu ist, dass er hört, dass er rettet und dass er hilft. Und er wird es wieder tun. Das ist die Geburtsstunde der Hoffnung. Unser Psalm geht weiter. Die nächste Strophe lautet: Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie Bäche die Wüste neu beleben. Dieser Schwenk in dem Psalm, wir erleben das ja oft, wenn wir Psalmen lesen, dass plötzlich die Situation sich ändert. Dieser Schwenk in dem Gebet ist vielleicht befremdlich. Gerade klang das alles noch so gut. Und jetzt? Das wird verständlich, wenn wir wieder in die Schuhe der Israeliten steigen. Was ist geschehen? Man ist hoffnungsvoll von Babylon aufgebrochen, weil Gott das Gefängnis aufgeschlossen hat. Gott hat tatsächlich die Reise gesegnet. Er war immer dabei, nicht sichtbar, versteht sich, aber er hat immer geholfen. Sie haben Wege gefunden, auf denen sie gehen konnten, wo sie nicht von Räubern überfallen wurden. Sie hatten genug zu essen. Sie konnten im Triumph in Jerusalem einziehen. Sie haben tatsächlich die alten Häuser wieder aufbauen können und sogar die Stadtmauer aufgerichtet. Die Feinde mussten draußen bleiben und bekamen eine lange Nase gedreht. Aber im Nachhinein war alles doch schwerer gewesen als geplant. Man hatte sich das leichter vorgestellt mit Gottes Hilfe. Es war mitnichten alles gut gegangen. Krankheiten grassierten, es hatte Tote gegeben. Die Inflation fraß fleißig das Ersparte. Es gab Feindseligkeiten zwischen Rückwanderern und Einheimischen. Man war sich nicht grün. Der Tempelbau stockte und wurde schließlich sogar verboten. Alles, was nach Erweckung gerochen hatte, stellte sich als Menschenwerk heraus. Sogar die Sünde, von der man sich geschworen hatte, sie nie wieder zu tun, feierte fröhliche Urstände. Männer heirateten ungläubige Frauen nur, weil sie schön waren. Der Sabbat wurde gebrochen. Kinder mussten schwer arbeiten. Es gab nur Dumpinglöhne. Kaufleute verschacherten ihre eigenen Landsleute in Schuldsklaverei. Und die oberen 10.000, die Politiker, die waren genauso gottlos wie vor dem Exil. Die bösen Nachbarn bedrängten den neuen Staat mit Waffengewalt und sie hatten sogar Erfolge. Gefahr drohte an jeder Grenze und jederzeit. Und da war die Frage, war das jetzt alles gewesen? Da war es ihnen ja zuletzt in Babylon besser gegangen. Von wegen gelobtes Land oder war das alles nur Ideologie? Wisst ihr, Enttäuschung kann den stärksten Menschen umhauen. Und wenn etwas nicht eintrifft, für das man gebetet hat und was man sich wünschte, dann löst das Verbitterung oder am Ende vielleicht sogar Depression aus. Zorn gegen Gott bricht sich Bahn, macht sich Luft. Alte Glaubensfragen, alte Zweifel, die man schon längst überwunden hatte, melden sich plötzlich wieder neu. Eine schleichende Lähmung macht sich breit. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie die Bäche die Wüste neu beleben. Einige von uns können da sicher mitreden. Auch sie haben Wunden davon getragen, aus Gemeindekonflikten, die vielleicht nicht gut ausgegangen sind. Wir hatten uns Erweckung gewünscht und sie ist nicht gekommen. Die Kinder sollten unser Lebenswerk weiterführen, aber die hatten andere Ziele. Obwohl wir getauft sind und wie geschrieben steht, eine neue Schöpfung, meldet sich die Sünde immer wieder und macht so viel kaputt. Liebe Geschwister, da bin ich dankbar für dieses Gebet des Psalms 126. Es ist so realistisch. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie Bäche die Wüste neu beleben. Hoffnung keimt da auf, wo wir uns der großen Taten Gottes erinnern. Hoffnung lebt da, wo wir uns an seine Zuverlässigkeit klammern. Hoffnung bricht sich da Bahn, wo wir anfangen, mit seinen unendlichen Möglichkeiten zu rechnen. Die Hoffnung sieht die Wüste, in der wir leben, schon blühen, auch wenn die Hoffnung den Mund noch voll Sand hat und die Augen Tränen. Ja, wir haben Platz für Trauer und Klage, auch für Zorn. Aber wenn wir damit vor Gott laut werden und es ihm erzählen, dann beginnt schon die Hoffnung, wie eine zarte Pflanze den Asphalt zu durchbrechen und sich zum Licht zu strecken. Denn Gott kann und Gott wird. Ich habe vor einiger Zeit in einem Gesundheitsmagazin gelesen, dass Menschen verschiedene Auffassungen von Gesundheit haben. Wir hier unter uns sicher auch, alle ganz verschiedene Gedanken. Und es gibt mehrere Modelle. Und das hat auch mit Hoffnung zu tun. Da denkt sich einer den Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit wie einen Schalter. Ein Schalter ist eine einfache Sache. Er wird umgelegt von gesund auf krank und dann ist man krank und damit basta und da gibt es nichts mehr zu machen. Ein zweiter denkt sich das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit wie eine Batterie. Am Anfang des Lebens ist die Batterie voll mit Gesundheit und Energie. Irgendwann beginnt sie zu schwächeln. Und dann gibt sie den Geist auf und mit 50 brechen über einen die Krankheiten herein und es hat kein Ende mehr. Ein dritter stellt sich Gesundheit wie einen Akku vor, der Energie abgibt und irgendwann erschöpft ist und dann wieder ans Netz muss. Er muss ans Netz und dann funktioniert er wieder ganz ordentlich und gibt Energie ab. Und ein Vierter versteht seine Gesundheit wie ein Generator, wie eine Maschine, die immer intakt ist und immer Höchstleistung bringt. Krankheit kommt in diesem Modell überhaupt nicht vor. Also die erste Lösung mit dem Schalter von gesund auf krank erscheint mir zu fatalistisch. Da schickt sich einer in seiner Krankheit ohne Hoffnung auf die großen Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat in den geheimnisvollen Reparaturmechanismen der Natur. Manchmal werden wir gesund, ohne dass wir wissen, wie das eigentlich passiert ist. Und da hat einer gar keine Hoffnung auf das Gebet oder auf die Medizin. Zu fatalistisch. Die zweite Auffassung, dass Gesundheit wie eine Batterie ist, das ist mir zu pessimistisch. Danach wäre das Älterwerden nicht eine Phase der neuen Möglichkeiten, die ihr ja alle durchlebt und ich auch, sondern nur noch ein ängstliches vor sich hin dämmern auf den Tag hin, an dem gar nichts mehr geht. Zu pessimistisch. Gesundheit als Generator, das war die vierte Möglichkeit, ohne, also dass eine Maschine beständig Gesundheit produziert, das ist mir zu ideologisch. Und vor allen Dingen, diese Sicht lässt die Wirklichkeit aus, die wir kennen. Man wird krank und nur junge Leute glauben sowas, sie immer gesund sind. Aber die dritte Variante, Gesundheit als Akku, das erscheint mir eine wirklich gute Lösung zu sein. Und diese Lösung birgt auch das meiste Potenzial an Hoffnung. Man kann wieder angeschlossen werden und neue Energie aufladen. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten für Besserung. Und das Ende ist noch nicht da. Es wird aufwärts gehen und ich kann wieder aufatmen. Das haben wir doch viele Male erlebt, oder? Also übertragen wir das auf unser Leben. Was macht uns Hoffnung, dass das Leben gut wird, dass ein Problem gelöst wird, dass ein Streit zur Versöhnung führt, dass die Krise, durch die wir gerade gehen, sich nicht als Katastrophe entpuppt? Hoffnung gewinnen wir dadurch, dass wir an Jesus Christus, unseren Herrn, angeschlossen sind. Und dass wir von seinem Leben immer wieder aufgeladen werden. Nicht durch schlichten Optimismus nach dem Motto, das wird schon alles irgendwie werden, sondern durch ihn selbst. Und weil er die Macht, der Macht des Todes entrissen wurde und auferstanden ist. Jesus lebt. Jesus ist ansteckend. Er hat seine Jünger angesteckt mit seinem Leben. Und er infiziert uns mit Hoffnung. Er schreibt in unsere Herzen, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Er selbst hat das auch getan. Mit Tränen gesät. Wir erinnern uns an Gethsemane, an das Gebet in der tiefsten Nacht der Seele. Und an die schreckliche Agonie am Kreuz. Mit Freuden ernten, das tut Jesus beim Anbruch des dritten Tages, als der Stein vom Grab wegrollte und er auferstanden ist. Wir leben hier im Glauben. Wir sehen noch nicht die Herrlichkeit, die kommen wird, aber er hat sie uns verheißen, dass wir an ihm teilnehmen. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief im dritten Kapitel, er ist jetzt bei Gott im Himmel und hat den Ehrenplatz an seiner rechten Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Zum Schluss eine alte Geschichte. Es ist still im Studierzimmer von Martin Luther. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf brütet er unter einer Glocke von Traurigkeit. Seine Frau Käthe macht sich ernste Sorgen. Wie kann sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zieht sie sich schwarze Kleider an und klopft an seine Arbeitszimmertür. Erschrocken sieht Martin Luther auf, als sie den Raum betritt in Trauerkleidern und fragt ängstlich, wer ist gestorben? Und sie antwortet, Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest, nicht mehr betest, nicht mehr singst, nicht mehr sprichst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Und wie ein Blitz trifft es Luther, wie weit hat ihn die Anfechtung und Mutlosigkeit von Gott fortgetrieben. Gott lebt doch. Und zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist der Sieger. Und deswegen steige ich jetzt in die großen Schuhe eines Mannes, der lange vor uns gelebt hat und gedichtet hat: Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Ihr Lieben, ich fasse noch mal zusammen. Das Erste ist, wir profitieren von der Erfahrung der Menschen, die vor uns geglaubt haben. Wir speichern damit etwas ganz Wichtiges ab. Und das ist das Wissen über die Verlässlichkeit Gottes. Das Zweite ist, wir sind auch Realisten. Wir haben Platz für Trauer und für Klage. Aber wenn wir anfangen, unsere Trauer und Klage ins Gebet zu packen, vor Gott zu formulieren, dann beginnt schon die Hoffnung, wie eine zarte Pflanze den Asphalt zu durchbrechen, und sie streckt sich zum Licht. Gott kann und Gott wird auch helfen. Und das Dritte ist, Hoffnung gewinnen wir dadurch, dass wir uns mit Jesus, unserem Herrn, kurzschließen und von seinem Leben aufgeladen werden. Er ist durch das Tal des Todes gegangen und er ist auferstanden. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Amen.
Amen.
Amen.